Penta Music Radio Show now live on the Internet. Herzlich willkommen bei Penta Music Radio Show.
Genau.
Genau, die Live-Sendung von Penta Music.
Mit Kurt. Und Markus.
Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Heute haben wir besonders viel auf dem Programm. Letzte Woche war es ja noch, oder vor zwei Wochen war es ja alles ein bisschen holprig. Und
heute haben wir ein bisschen strukturierteres Programm aufgestellt.
Genau. womit geht's denn so los?
Ich würde sagen, wollen wir gleich nochmal mit Musik einsteigen oder?
Ja, was erwartet denn die Zuhörer heute so?
Oh, ich glaube allerhand, oder?
Definitiv, erzähl.
Also wir haben erstmal zwei Interviews. Einmal mit Markus Beckenthal von netzpolitik.org zur Berliner Rede zum Urheberrecht.
Genau, die hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberger gehalten. Ich weiß auch, dass die Frau so heißt, also wenn ich das gleich im Interview immer vergesse, das ER am Ende zu sagen, entschuldigt. Genau, ansonsten haben wir natürlich...
Wer ist noch dran mit Interview?
Genau, Marco Metkur von REC72NET. Das ist einer der Mitorganisatoren der Cologne Commons. Wir haben berichtet.
Genau.
Siehe die letzte Pentamusic-Sendung.
Der wird uns ein bisschen was erzählen, wie es so abgelaufen ist, denke ich mal.
Genau, ein bisschen was über den Filmabend. Dann hatten sie natürlich auch noch jede Menge Live-Bands da.
Genau.
Ziemlich coole Acts.
Ja.
Muss fett gewesen sein. Jetzt in den nächsten Wochen wollen sie dann noch die ganzen Videos und so rausbringen. Also sie haben da viel aufgenommen.
Gibt's auch schon ein paar Sachen im Netz.
Genau, genau. Ja, was haben wir denn noch? Ja, wir haben sonst noch so ein paar Termine anzusagen.
Genau,
ein
paar neue Sachen, die entstanden sind, wie neue Podcasts, aber dazu viel später mehr.
Ja, genau, dann haben wir natürlich unsere Kategorien jetzt verfeinert und eingeführt. Wir haben einen Film des Monats.
Wow.
8-Bit-Musik haben wir rausgesucht. 8-Bit-Musik,
ja, genau.
Ja.
Unser 5-Euro-Künstler wird vorgestellt.
Genau, leider kam keine E-Mail von euch, also mussten wir uns selbst dann aussuchen. Ja. Aber ich glaube, wir haben was Gutes gefunden.
Ja, denke ich.
Wie gesagt, sucht, wenn ihr irgendwelche coolen Künstler habt, sagt uns Bescheid. Dann lassen wir denen natürlich auch gerne was zukommen und spielen
Dann. Zur nächsten Sendung dann.
Ja, und ansonsten plappern wir einfach noch, so wie wir das immer so gerne machen. Wie das im Radio eigentlich auch so sein sollte.
Ja, ich glaube heute, das wird echt eine coole Sendung mit den ganzen Sachen, die wir vorhaben.
Ja.
Also ich bin echt gespannt.
Definitiv, definitiv. Das dürft ihr auch. Ihr dürft natürlich auch mitmachen.
Genau.
Chat. Ich meine, sonst würden wir die Sendung hier nicht live ins Netz streamen.
Unter den wenigen Hörern.
Genau. Also ihr könnt ja nochmal das Fenster aufmachen und die Stream-URL irgendwie laut auf die Straße rausrufen.
Genau.
Genau.
Aber es wird ein bisschen schlecht mit merken.
Jo. Nee, die ist ganz einfach. 217, 172, 183, 184, Doppelpunkt 8000. Und dort kommt er dann auf den Coloradio Streaming Server und findet dort die Pentamusic-Sendung. Genau, machen wir einfach weiter mit Musik, bevor wir dann gleich mit den Themen loslegen.
Genau, ich habe mir was rausgesucht und zwar Amelie mit dem Lied Do It Over. Ich möchte noch kurz was sagen. Das ist eine italienische Indie-Britpop-Band. Klingt zwar jetzt lustig, so Britpop von einer italienischen Band, aber auf Giamento steht zum Beispiel das Zitat, ich sag's jetzt mal auf Englisch, Is it impossible playing a British style pop music in Italy?
Yes.
Ist schon...
Probably, sure, of course.
Und sie haben französischen Namen und sind recht erfolgreich in Europa.
Ja, hören wir einfach rein und viel Spaß.
wollte noch kurz was zu der Band sagen. Das ist alles ein bisschen für die Fans von Coldplay und Escobar. Das ist echt coole Musik, solltet ihr euch mal reinziehen. Die Links werden wir dann in die Shownotes reinstellen. Und wenn das jetzt so klappt, sollte jetzt das Interview kommen.
Ja, hallo Marco von REC72NET, ein Mitorganisator der Cologne Commons.
Ja.
Letztes Mal haben wir die ja schon angekündigt und heute wollen wir jetzt einfach mal darüber reden, wie es so war. Erzähl mal.
Genau. Ja, ihr wollt jetzt wissen, wie die Cologne Commons war, die vom 10. bis 12. Juli stattgefunden hat. Ja, großartig. 3 Tage lang volles Programm. Wir haben ja donnerstags mit einem Kinoabend begonnen.
Was für Filme wurden da gezeigt?
Bitte?
Was für Filme wurden da gezeigt?
In erster Linie waren das Animations-, Stop-Animationsfilme, die unter Creative Commons im Web erschienen sind. Unter anderem haben wir Moto gezeigt, einen ganz tollen Stop-Animations-Graffiti-Film aus Südamerika. Und dann noch so die Klassiker Big Bug Bunny und Elephant's Dream. Und als abendfüllenden Film gab es noch Cheetah Sings the Blues, der fast 90 Minuten geht, auch so ein Zeichentrick-Animationsfilm. Also der war ganz stark besucht, der Kinoabend. Und ja, und dann freitags ging es dann mit der Konferenz tagsüber weiter, die für mich gefühlt doppelt so stark besucht war wie 2009. Wir hatten auch wirklich ganz tolle Referenten eingeladen, ein kunterbuntes Programm sozusagen. Jetzt die Highlights da rauszugreifen, also für mich ganz spannende Impulse von Julio Lambeck, das war samstags, der Mensch kommt eigentlich aus dem Verlagswesen. Und hat doch nochmal aufgezeigt, wo da die Parallelen sind zwischen, ich sag jetzt mal, dem Buchdruck digital und der Musikverlegung digital. Also für mich als Labelmenschen auch nochmal interessanten Input gegeben. Ja, und dann Abendskonzerte. Und das Ganze hat sich dann wiederholt am Samstag, nämlich tagsüber auch wieder eine Konferenz. Und samstagsabends natürlich auch wieder Konzerte im Gebäude 9. Also so eine ziemlich angesagte Location hier in Köln. Ja, also ein kunterbuntes Programm sozusagen.
Ja, das hört sich jetzt erstmal ziemlich cool an. Ja. Ihr hattet am Samstagabend dann auch eine Party, da würden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Allerdings würde ich jetzt erstmal fragen wollen, wie schaut denn das aus, wie viele Karten habt ihr so verkauft?
Also ich habe jetzt noch keine genauen Zahlen vorliegen. Ich kann dir aber sagen, weil ich vom Veranstalter weiß, dass, also zum Beispiel Gebäude 9, dass es am Freitag ca. 200 Leute waren und am Samstag würde ich sagen auch nochmal so 100, 150.
Also das doch ganz
genau allerhand.
Und zur Konferenz würde ich doch sagen, es waren so annähernd 100 Leute an beiden Tagen. Also das Feedback, was ich zum Beispiel von den Referenten gehört habe bisher, von 2, 3 Leuten, die mich schon angeschrieben haben, aber auch den Moritz Sauer, der hat da in erster Linie wirklich federführend die Konferenz organisiert und gemanagt hat. Der hat das ganz bravourös gemacht als Head of Konferenz. Also wir haben da echt das Feedback bekommen, so Mensch, kleine, gemütliche Veranstaltung und stark besucht, großer Austausch, weil wir halt wirklich so die schillerndsten Leute aus den verschiedenen Genres, die irgendwo immer das Thema kulturelles Allgemeingut, nicht nur immer Creative Commons, aber auch halt Allmende, also doch das Schaffen für die Allgemeine und für die Öffentlichkeit auf dem Plan haben. Und die fanden das natürlich auch toll, irgendwie mit Gleichgesinnten dann, in Anführungszeichen, dann auch in Kontakt zu kommen. Und ich denke auch, dass der Publikumsaustausch stattgefunden hat, dass halt auch die Referenten oder umgekehrt Interessierte aus dem Publikum auf die Referenten, Fachleute also auch zugehen konnten. Das hat auf jeden Fall stattgefunden. Und die Medien waren präsent, also das Radio, Trackback, also RBB hat besonders gut, Funkhaus Europa, WDR war live vor Ort, also wir hatten da schon das Echo dann auch live, also in Echtzeit.
Das ist natürlich besonders gut. Ich meine, gerade von so einer kleinen Veranstaltung, in Dresden kennen wir das so ein bisschen von den Datenspuren, da ist es dann eben immer mit der Presse ziemlich mau, also da, dass man dort viele Leute hinbekommt in der Presse, das ist ja dann auch wieder das Futter für das nächste Jahr.
Das ist verdammt viel Arbeit. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich halt größten Teil die Presse, die PR gemacht habe und du musst da echt am Ball bleiben, du musst da ständig nerven und fragen, hier, das ist was Besonderes, also zum Beispiel ein Highlight, was wir uns ausgebaut haben für den Konzertteil, zu sagen, wir machen ein Public Viewing, schalten aber den Ton ab und lassen einen Synthesizer-Ensemble mit 8 Leuten 4-4 gegeneinander spielen, live zum Spiel USA England. Eigentlich das muss cool. Das Muster 1 live hier so der Sender in NRW vom WDR muss da eigentlich an, nein, es funktionierte nicht. Und du musst dann immer nach und nach
gehen. Na klar.
Und dann irgendwann springen sie dann drauf an, so kurz vorher. Dann hat es dann doch geklappt und dann ist man dann auch
cool. Das ist ja schick.
Findet man da irgendwie im Internet ein paar Aufzeichnungen davon? Gibt's irgendwie?
Ja, also das kommt jetzt peu à peu nach, dass hier, also die Konferenz wurde komplett aufgezeichnet. Ja. Da hatten wir ein extra Kamerateam engagiert, die die zwei Tage Konferenz tagsüber aufgenommen haben. Und vom Konzert, und das wird jetzt immer peu à peu veröffentlicht, so häppchenweise halt im Internet. Heute zum Beispiel kam der Beitrag, die Diskussion Leander Wattig, Jan Tissler raus. Also die hieß Gutenberg 2.0, Gutenberg Presse 2.0, ein Konferenzpanel. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden wir immer da so Häppchen nachreichen. Und von den Konzerten gibt es immer wieder Mitschnitte von den Leuten, die halt vor Ort waren bei den Live-Konzerten und stellen jetzt auch immer wieder rein. Und es gibt eine schöne große Fotobibliothek auf Flickr. Einfach Cologne Comes dort eingeben oder bei uns einfach auf der Webseite gucken. Wir haben das natürlich auch verlinkt. Also da kriegt man nochmal im Nachhinein visuell, aber auch akustisch nochmal oder audiovisuellen Eindruck.
Sind denn die Mitschnitte auch alle schön CC?
Ja.
Natürlich.
Ja, muss man dann schon machen, wenn man das irgendwie auch so Lettern anfangen, aber auch nur in seinem Titel hat. Ja, ja, nee, klar.
Aber das finde ich an sich eine gute Sache für die, die es verpasst haben oder so. Die können sich das dann im Nachhinein nochmal angucken.
Naja, auf jeden Fall, klar.
Ist das nächstes Jahr wieder geplant?
Das kann ich noch nicht sagen. Das werden wir jetzt mal schauen. Wir haben demnächst erstmal nachtreffen, dass wir uns, wir waren insgesamt vier Organisatoren 2010 für Cologne Comes. Wir treffen uns einfach in zwei Wochen jetzt mal und lassen das Ganze, praktisch, wir reflektieren das Ganze mal und gucken mal, ob wir es nächstes Jahr nochmal machen. Ja. Wenn es nicht stattfinden sollte, kann ich immer noch zwei schöne Alternativ-Events empfehlen. Zum einen fährt man nach London, ist ja auch immer eine Reise wert, zur Net Audio London, oder südlicher nach Barcelona, da ist es bestimmt immer warm, auf die Net Audio in Barcelona. Also wenn wir nicht da sind, sind die anderen da aus der großen Familie. Denn das möchte ich auch auf jeden Fall nochmal sagen. Es war echt nochmal so ein riesengroßes Familientreffen oder Klassentreffen. Da kamen halt echt Leute aus Chile. Wir hatten ein halbes Netlabel aus Chile eingeladen. Total viele Spanier waren da. Dann war noch ein Däne da. Zwei Leute aus England, unter anderem einer von meinem Label, der Bitbasing. Das war echt immer ein riesengroßes Familientreffen. Und wann hört man endlich mal die Creative Commons Musik als MP3 live? Ja, das ging dann bei der Cologne Comes geballt. Ne? Das haben wir hingekriegt. Das war auch toll.
Ja, schön. Freut mich, so zu hören.
Genau.
Du hattest ja schon von Konzert gesprochen. Was ist denn da alles wer ist denn da alles aufgetreten? Also Bitbasic hattest du eben schon genannt, dann Pueblo Nuevo.
Genau. Also knallhart getrennt. Am Freitag war eher so die Hand gemacht, am Samstag dann doch eher die Elektroschiene. Am Freitag als Opener Mr. und Mrs. Brian von Headphonica Netlabel aus Weimar. Grandios. War mein Geheimtipp und hat mich total begeistert. Ich kann die Musik gar nicht beschreiben. Beschreiben sich selbst als Construct Ethno-Rock oder irgend sowas. Ich finde es stellenweise sehr poppig, es hat mir sehr gut gefallen. Wann hat man mal einen Schlagzeuger, einen Sänger, der am Schlagzeug singt, nämlich da. Also ganz
das ist
toll.
Cool.
Dann auch ganz klassisch überzeugend Black Atlantic, die haben nämlich Zwischenstopp hier gemacht in Köln, vorher London, danach in Wiesbaden und ja, vier Jungs, die einfach ganz toll singen können und irgendwo war es Country für mich gefühlt. Ja, 12 war so Elina dran, auch wieder ein Label-Act von mir, die Asphaltgöre aus Berlin.
Die hatten wir ja schon mal hier.
Ich kann gar nicht so viel sagen, denn ihr hattet die schon öfter auf Sendungen,
genau.
Vorgestellt.
Ja.
Und dann ging es elektronisch weiter mit den Chilenen. Die haben dann, glaube ich, nochmal bis 4 gespielt. Ich bin nämlich um 4 gegangen, so circa, weil ich am nächsten Morgen die Konferenz eröffnen musste. Am nächsten Abend, am Samstag also, war es elektronischer, da hatten wir den Innernace aus Nürnberg, auch so eine Netlabel-Größe, der hat schon die ersten Mixes vor 7-8 Jahren gemacht im Creative Commons Musikbereich, ganz grandios. Dann wird Basic hatte ich erwähnt, Hermetico hatte auch den Opener gemacht am Samstag, ein Spanier aus Barcelona, so Ambient-Krams, total chillig, schön zum Einsteigen. Und dann wiederholt die Chilenen dann nochmal aufgetreten. Und das Tolle war, die haben im Prinzip zwei Live-Acts gehabt, einmal zu zwei, also im Duo, einmal einzeln aufgetreten und hatten ihren VJ dabei. Und der hat dann natürlich wirklich passend genau zu der Musik dann visualisiert. Also schön dann nochmal übermalt. Also auch ganz, ganz toll.
Coole Sache.
Und den Abschluss, den musikalischen Chaos, aber im positiven Sinne, die Endstufe der Rakete hat dann Psychodeath alias Alex Janeski hier mit aus Köln. Das ist so die Techno-Label mit mehrfach Labels, aber auch DJing, so die Größe überhaupt, hat dann den Chaos gemacht. Also ich bin um 7 dann aus dem Gebäude 9 rauskatapultiert worden, sozusagen. Mir wurde gesagt, das ist jetzt vorbei. Und ich dachte, scheiße, wie ist die Party jetzt schon rum? Naja, gut. Toll war's. Ihr merkt es hoffentlich.
Ja,
immer
natürlich.
Noch begeistert nach der kurzen Zeit.
Schön.
Hört sich gut an.
Genau. Also, wir können ja einfach nur hoffen, dass es das im nächsten Jahr nochmal gibt.
Genau, genau.
Wir werden es versuchen, ja, mal sehen, was passiert, genau.
Na,
genau.
Das wäre schön.
Genau, drücken wir euch die Daumen. Wie habt denn ihr das Ganze finanziert gehabt?
Es war komplett öffentlich finanziert. Wir hatten vom Kulturamt der Stadt Köln einen ordentlichen Batzen bekommen, dann von Jugend Online, vom Bundesfamilienministerium geförderten Projekt, was sich speziell um Medienkompetenz kümmert. Und da hatten wir nämlich ein spezielles Jugendsegment auf der Konferenz. Da wurde unter anderem gezeigt, wie man sich so als Musiker im digitalen Raum aufstellen kann oder sollte. Als Sponsoren die SK-Stiftung hier in Köln, die Kulturprojekte fördert, die haben uns einen Riesenbatzen für die Konzerte gegeben und dann immer noch mal kleinere, unter anderem die Rhein-Kultur-Stiftung von Rhein-Energie hier auch in Köln. Also die vier großen hatten wir dann. Und Träger des Ganzen war das Kunstwerk, nicht zu vergessen. Also
ja.
Einen ganz starken Kunstverein hier in Köln. Das größte Atelierhaus bundesweit. Also, da hatten wir echt schon öffentliche, gute Hilfe. Wir sind also Non-Profit sozusagen.
Ja, das ist ja schön, das zu hören.
Coole Sache, dass das so geklappt hat.
Ja, dass sich die Öffentlichkeit auch da so auch reinhängt,
genau,
in
genau.
Die öffentliche Hand. Und gerade für so große Sponsoren da irgendwelche unbekannten Künstler zu fördern, die dann auch irgendwie komische, lizenzierte Musik machen,
genau.
Respekt.
hat hingehauen. Wir haben sie überzeugen können mit dem, was wir vorhaben. Und ich denke, wir haben es auch ganz ordentlich hinbekommen.
Na, da kann man hoffen, dass das Modell Fuß fasst. Und dass es vielleicht auch Nachahmer gibt, die auch mal ein Creative Commons Konzerte auf die Beine stellen,
genau,
irgendwas mit Creative Commons machen.
Sache.
Und dass sich das so mal langsam diese GEMA-Musik ablöst.
Tja, ich bin dafür.
Wir sind auf jeden Fall schon auf einem guten Weg.
Genau.
Wir danken dir für das Interview.
Dafür nicht, Paul. Ich habe zu danken. Schön, dass
ja.
Du nach Dresden. Ne?
Ja, und du darfst dir jetzt natürlich noch eine Musik wünschen.
Ja, dann muss ich ehrlich sein, dann würde ich gerne was von BitBasic hören. War vom neuen Album. Die ist bestimmt, da ist bestimmt ein Track auf der Creative, auf der Cologne Commons Combination.
Genau, da musst du auch noch Werbung für machen, für eure
Sampler.
Sollte ich, ne?
Auf jeden
Fall, denn da sind all die Acts drauf, die auch tatsächlich live aufgetreten sind zum Musikfestival Cologne Commons 2010. Gratis
genau.
Runterladen bei uns auf der Webseite.
Genau, also den Creative, den Cologne Commons Sampler, das sind 5 Stück insgesamt an
genau.
Der Zahl.
Ja, genau, insgesamt, weil wir auch letztes Jahr schon Musik rausgebracht haben von den Leuten. Insgesamt bisher 5.
Genau, und auf dem Nummer 5, wie Penta, das kann man sich bestimmt gut merken, wenn man sich diese Sendung anhört, sind die ganzen Live-Acts nochmal drauf.
Ja, perfekt, Jungs.
Und genau, und das spielen wir jetzt für dich von dem
neuen Album.
Genau, von Cologne Commons. Genau. The Lack of...
Anything Good?
Genau.
Alles klar, da freue ich mich.
Jo, dann noch viel Spaß, schönen
ja,
Abend, viel Spaß noch beim Fußball gucken.
Das werde ich haben.
Okay,
danke fürs Interview.
Tschüss.
Ciao.
So, das war also Bit Basic mit The Lack of Anything Good vom neuen Album Pixel Mixel. Das haben wir in der letzten Pentair Music Radio Show Sendung auch schon vorgestellt.
Genau, unter den, wie haben wir es genannt?
Label Watch.
Genau.
Ja, diesmal gibt es keinen Label Watch wahrscheinlich, weil so viel passiert denn auch nicht.
Nee, ist nicht so viel veröffentlicht worden eigentlich.
Ja, wir haben noch nicht so viel. Ja, wir haben
wir zumindest haben ja
noch nicht so viele Labels auf dem Radar. Das ist das Problem.
Aber es wird.
Genau,
so langsam.
Ja, also nochmal ein bisschen Entschuldigung für die etwas schlechte Soundqualität, das Telefonrauschen hier. Das
ging nichts anders zu machen.
Ja, tut uns leid, aber wir bessern uns. Nächste Sendung wird das vielleicht anders. Mal gucken.
So, geht's gleich auf zum nächsten Interview, oder?
Na genau. Da müsst ihr jetzt durch. Wir haben heute ein Programm-Marathon für euch quasi vorbereitet. Und zwar als nächstes habe ich mir am letzten Donnerstag mal den Markus Beckedahl geschnappt.
Ich hatte leider keine Zeit. Wie schade.
Ja. Und den habe ich einfach mal, hat sich die Berliner Rede zum Urheberrecht von der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger angehört. Schnarrenberger mit ER am Ende.
Ich glaube, die kürzt man auch ganz gut ab mit LS einfach.
Naja, beziehungsweise man sagt einfach Leuthäuser-Schnarrenberg, damit es schön kurz ist. Und genau, mit ihm habe ich ein bisschen über die Berliner Rede zum Urheberrecht gequatscht. Wir werden nicht alles spielen. Ich habe das Interview schon ein bisschen gekürzt.
Ist auch besser so, glaube ich, jetzt fürs Radio.
Ja, es sind immer noch 17 Minuten, aber das ganze Interview in voller Länge, das ist dann eine halbe Stunde. Das könnt ihr euch dann, und sind nochmal am Ende auch vor allem sehr interessante Aspekte von ihm angesprochen. Er ist ja auch mit bei creativecommons.org,
genau.
Im deutschen, dem deutschen Ableger davon, aktiv. Hatte also schon ganz interessante Einsichten. Und da würde ich jetzt einfach mal Ton ab sagen und viel Spaß mit Markus Beckedahl und mir. Zu Gast haben wir heute Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, den wir um eine Einschätzung gebeten haben zur Rede von Frau Leuthäuser-Schnarrenberger zur Urheberrechtsdebatte. Ja, hallo Markus.
Hallo.
Die Berliner Rede zum Urheberrecht hat Frau Leuthäuser-Schnarrenberg damit eingeleitet, dass sie ein Zitat von Roman Herzog gebracht hat, in dem es um die Notwendigkeit des Schutzes von geistigem Eigentum geht. Es lautet: erbärmlich ein Eigentumsbegriff, der sich nur auf Sachgüter, Produktionsmittel und Wertpapiere bezieht und die Leistungen des menschlichen Geistes ausklammert. Erbärmlich eine Gesellschaft, die sich einen solchen Eigentumsbegriff leisten wollte. Ja, daraufhin hat, das war das Anfangszitat von Frau Leuthäuser-Schnarrenberg, woraufhin sie ihre Rede drumherum aufgebaut hat. Worum ging es in der Rede?
Das Ganze war als Berliner Rede zum Urheberrecht angekündigt und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist unsere Justizministerin und wollte das Ganze auch als Aufschlag für den sogenannten dritten Korb nutzen. Der dritte Korb der Urheberrechtsreform bedeutet zur Version 3.0 des Versuches, das Urheberrecht irgendwie an das digitale Zeitalter anzupassen. Der erste wurde 2003 beschlossen, der zweite 2008 und jetzt gibt es da halt einen neuen Versuch, ein paar Sachen zu regeln. Und unter einer Berliner Rede vermutet man normalerweise immer so nach Herzog oder nach Joschka Fischer irgendwas Visionäres, Großes, Ruckrede oder sonst irgendwie. Und Leuthäuser-Schnarrenberger hat eigentlich so eine insgesamt eher rückwärtsgewandte Rede gehalten und hat sich dabei auch eher so bei den Urhebern und Rechteverwertern eingeschleimt und quasi mitkommuniziert, dass alles gut wird.
Ja, das hattest du ja dann auch in deinem Blog, nochmal als Fazit gebracht. Wollen wir ein bisschen auf den Inhalt eingehen? Welche Chancen und Risiken sieht denn Frau Leuthäuser-Schnarrenberger in der heutigen digitalen Welt bezüglich dem Urheberrecht?
Naja, sie findet natürlich die digitale Welt toll, sieht aber Probleme, dass es einerseits Rechteinhaber oder Rechteverwerter gibt, die alte Geschäftsmodelle schützen wollen. Auf der anderen Seite hat sie Digital Natives identifiziert, die sich selbst so nennen würden und die alles in Frage stellen würden und auch das Urheberrecht in Frage stellen würden. Und damit meint sie wohl die Piratenpartei. Und dieser Gegensatz so relativ am Anfang der Rede ist halt so ein rhetorischer Taschenspielertrick, um sich dann quasi als Mittel Position dort darzustellen als eine Person, die das Ganze berücksichtigt, die verschiedenen Interessen und den Urheber in den Vordergrund stellt und die Interessen des Urhebers vertritt gegen halt diese beiden Extreme.
Welche vier Prämissen hat denn Frau Leutheuser-Schnarrenberg so aufgestellt bezüglich des Urheberrechts, wonach sie das reformieren möchte?
Es gibt verschiedene Prämissen. Also die erste Prämisse ist, das Recht muss die Selbstbestimmung der Kreativen sichern. Sozusagen, dass der Urheber selbstständig entscheiden darf, was mit seinen Werken passiert. Ja, das ist schön und gut, kann ich eigentlich auch unterschreiben, aber sie vergisst dabei zu erwähnen, dass es ganz klar immer schon Schrankenregelungen gab, die halt dass dieses Urheberrecht nicht exklusiv machen, sondern wir haben Möglichkeiten als Nutzer, als Bürger sozusagen vom Zitatrecht Gebrauch zu machen oder von der Privatkopie. Also das ist kein so hochexklusives Recht, sondern so ein Recht, was in einem Wechselverhältnis steht mit öffentlichem Interesse. Das hat sich ja halt nicht so ganz erwähnt. Dann gibt es halt die zweite Prämisse. Dass es halt um das Persönlichkeitsrecht und die Individualität des einzelnen Urhebers gehen soll. Und da wurde es ganz lustig. Dabei schaffte sie es irgendwie noch gegen Schwarmintelligenz zu schlagen. Das wäre ein verfehltes, ja gefährliches Konzept, weil, ich zitiere mal, dahinter steckt der naive Glaube an eine digitale Objektivität, Urheberschaft und Authentizität eines Werkes sind auch Indizien, um den Wert und die Wirkung richtig einschätzen zu können. Naja, da muss man ja nur mal sich Wikipedia anschauen. Da weiß man ja auch nicht, wer so genau was geschrieben hat, aber es funktioniert. Und bei freier Software, wenn ich jetzt irgendwie Linux nutze oder KDE oder GIMP oder sonst wie, weiß ich doch in der Regel auch nicht, wer der jeder einzelne Entwickler war, sondern mich interessiert halt, naja, das KDE-Projekt hat eine neue Version rausgebracht und super ist. Danke, KDE-Projekt. Und also insofern fand ich das schon sehr merkwürdig. Dann brachte sie auch noch Creative Commons Lizenzen als Beweis ihrer These an, weil Creative Commons Lizenzen ja immer die Namensnennungen drinne hätten. Allerdings fand ich das auch extrem lustig, weil die Namensnennung bei den Creative Commons Lizenzen liegt vor allen Dingen daran, dass es international standardisierte Verträge sind und in Kontinentaleuropa, also in Deutschland, Frankreich und so weiter, muss der Name einfach immer mitgenannt werden, weil das Urheberrecht das so vorsieht. Dann kommen wir halt zur dritten Prämisse und das ist für sie die Leistungsgerechtigkeit. Da hat sie schon recht, sozusagen, dass darauf spielt sie auf die Plagiatsdebatte an, dass man halt nicht einfach so als Helene Hegemann hingehen kann und einem armen Blogger irgendwie die Story klauen darf, um seinen Namen draufzusetzen und damit Star-Autorin zu werden. Also das kann man eigentlich unterzeichnen. Also wenn man halt remixt, dann sollte man
Den Urheber zumindest nennen.
ja, also
Also,
man sollte sich nicht mit fremden Federn schmücken
ja.
und das Ganze als sein eigenes Ding dann kennzeichnen. Also da spricht jetzt nichts so groß gegen. Aber in dieser ganzen dritten Prämisse der Leistungsgerechtigkeit fing sie dann auch nochmal an, gegen Open Culture zu wettern. Vermutlich war Free Culture das Konzept gemeint und sie sprach auch so im Englischen hat das Wort free zwei Bedeutungen. Es bedeutet halt frei im Sinne von politischer, gesellschaftlicher Freiheit, das bedeutet aber auch kostenfrei. Aber sie interpretierte Free Culture sofort damit Freibier-Mentalität und File-Sharing und Share-Hosting seien keine politischen Statements. Wobei ich der Meinung bin, also man kann File-Sharing ganz klar schon als politisches Statement nehmen. Die meisten machen es halt nicht, weil sie sich da keine Gedanken machen. Aber das ist eine andere Frage. Naja, und es war aber schon bezeichnend, dass sie halt so quasi Free Culture dann halt als kostenlos Freibierkultur bezeichnen und halt vollkommen verkennt oder verkennen möchte, dass es bei Free Culture eigentlich um den Remix-Gedanken geht, um das Recht auf Remix. Und dass sie das halt wieder in so eine ganz komische Ecke drängt, und das mit irgendwie, wir wollen alles nur kostenlos ziehen und dafür nichts bezahlen, gleichgesetzt. Also das war auch sehr schade, dass sie halt da quasi auch nochmal gegen das Internet geschossen hat, gegen halt so die junge Internetgeneration, für die halt das Recht auf Remix eigentlich dazugehört oder dazugehören sollte.
Welchen Schluss zieht denn Frau Leute? Professor Schnarrenberg dann aus der ganzen Rede.
Sie sieht verschiedene Möglichkeiten, was man jetzt tun müsste. Möglichkeit 1 ist, naja, das mit den Abmahnungen haben sie festgestellt, das ist jetzt nicht so toll, weil da gibt es ja so eine Industrie und schwarze Schafe und so weiter. Also müsste man mal was machen, was die Rechteverwerter immer fordern, nämlich so Two-Strikes. Wobei, wenn man so Warnhinweissystem einführt, ist immer noch unklar, ob man jetzt Abmahnungen sofort verbietet oder ob Abmahnungen immer noch nebenbei gemacht werden können. Ich meine, das ist,
zweimal vorneweg warnen, ne?
Erst genau.
Eine Warnung vorausschicken, ja.
Und zwar, das ist halt, das ist ganz lustig mit diesem Warnhinweis. So, sie stellt sich das so vor, dass halt der Nutzer, der gerade anscheinend irgendwas kopiert, auf seinem Bildschirm angezeigt bekommt: Hallo, du raubkopierst jetzt. Und dieser pädagogische Effekt, dass da sowas auf dem Bildschirm auftaucht, das sollte doch gut genug sein, damit die Leute aufhören. Jetzt fragt man sich natürlich, wie soll das überhaupt realisiert werden, weil sie stellt ja immer die Bürgerrechte so in den Vordergrund und sie will natürlich erstmal das haben, was die Koalition schon seit langem versucht, nämlich eine freiwillige Kooperation zwischen Rechteinhabern und Providern. Da gibt es im FDP-geführten Wirtschaftsministerium schon lange Gespräche, um die Provider quasi zu erpressen, dass sie da mitmachen sollen. Das ist so der britische Weg, im Gegensatz zum französischen Weg, die dasselbe so machen, aber mit einer gesetzlichen Regelung. Und die Provider sollen irgendwie sich darum kümmern, dass halt dieser Warnhinweis dann auf den Bildschirm kommt. Also technisch gesehen kann das eigentlich nur dadurch erfolgen, dass sie halt filtern, ja, also genau. Dass sie halt den Datenverkehr ihre Kunden überwachen und wenn jetzt jemand irgendwie sich den neuesten Hollywood-Film runterlädt, dann muss da halt wahlweise ein Trojaner irgendwie auf den Computer drauf gespielt werden, damit halt so auf dem Bildschirm was erscheint oder irgendwie sonst muss der informiert werden. Aber sie meinte halt die ganze Zeit immer so, ja, das muss ja immer total datenschutzfreundlich und sonst irgendwie geschehen und da haben wir uns halt auch so ein bisschen gewundert, so, hä? Wie soll das denn passieren so, ne? Ja. Also da bleibt die einzige Interpretation oder also eine Interpretation ist, sie hat das jetzt einfach mal so erklärt in der Hoffnung, dass es halt eh nicht technisch so realisierbar ist, dass halt die Freiheit im Internet nicht aufgegeben werden muss, um dann halt später zu sagen, na gut, dann machen wir es halt nicht. Oder sie ist halt echt total naiv und denkt, das klappt schon so irgendwie. Naja, dann, es gibt ja immer noch die sogenannte Kultur-Flatrate in der Debatte. Die wird nämlich das Problem lösen, dass man gegen irgendwie Tauschbörsennutzer und so vorgehen müsste, weil dann würde man einfach Pauschalabgaben aufs Internet legen, so wie bei der Privatkopie damals, womit man halt die Nutzung von Fotokopierern und Leerkassetten und so weiter legalisiert hat. Umstritten, weil das halt so quasi, sie nennt es Zwangskollektivierung oder Internet-GZ, aber es würde einfach ein Problem lösen. Und man könnte halt quasi Geld an die Urheber abgeben und wir könnten halt entkriminalisiert oder sogar legal Fallschäden machen.
Was wurde denn deiner Meinung nach versäumt?
Also meiner Meinung nach wurde versäumt, dass man das Thema Bildung und Wissenschaft mal anspricht. Der dritte Korb, der wurde damals eingeleitet noch von der Großen Koalition, weil man beim zweiten Korb keine Lösung für die Probleme von Bildung und Wissenschaft mit dem Urheberrecht gefunden hatte. Und man meinte dann halt, na gut, dann machen wir noch einen dritten Korb und lösen jetzt endlich mal die Probleme für Bildung und Wissenschaft. Das ist ja so ein einfaches Beispiel, so Universitäten müssen sich so total verrenken, um Leseplätze irgendwie anzubieten, wofür dann DRM geschützte Werke eingekauft werden können, so dass halt nur jeder Student eine bestimmte Anzahl an Lizenzen irgendwo lesen kann und wenn die gerade irgendwie gelesen werden, dann können andere nicht darauf zugreifen. Also im Endeffekt das Urheberrecht blockiert wissenschaftliche Arbeit. Das Urheberrecht blockiert Bildung und so weiter. Und das sollte angegangen werden und da hat sie null Stellung zugenommen. Eine andere Frage war dann halt Orphan Works. Da möchte sie ein bisschen regeln. Das ist halt auch so ein Nischenthema. Bei Orphan Works geht es halt darum, verwaiste Werke. Also man hat 50 Jahre alte Bilder irgendwo gefunden, möchte die in ein Archiv packen, möchte das öffentlich zugänglich machen, aber keiner weiß, wer überhaupt der Fotograf ist. wie gehen wir damit um? Weil eigentlich müsste man den nur um Erlaubnis fragen, aber wenn der halt nicht da ist, man kann das auf 50 Jahre taxieren, dauert es noch 20 Jahre weiter, bis man sagen kann, okay, jetzt könnte der tot sein seit 70 Jahren, bis man halt mal dieses Bild öffentlich zugänglich machen kann. Da soll es auch so leichte Änderungen geben.
Und was könnte, wie könnte man das Urheberrecht aus Sicht des Nutzers deiner Meinung nach dann verbessern?
Ja, sehr einfach. Also es ist ja noch total, also vielen unklar, was darf man überhaupt kopieren und was darf man nicht kopieren, ne? Also so, die Privatkopie ist erlaubt, aber nicht, wenn so ein Kopierschutz dabei ist. Also man muss sich nur mal die neueste Fernsehgeneration anschauen, HDTV und HDMI und so weiter. Da ist Kopierschutz eingebaut. Und ich darf diesen Kopierschutz nicht brechen, also kann ich zukünftig jetzt nicht mehr so einfach digitale Videorekorder verwenden. Da brauchen wir ganz klar irgendwie, also diese Klausel muss raus. Entweder ich darf eine Privatkopie machen oder nicht, aber so irgendwelche Ausnahmen zu definieren für Kopierschutzschutz, macht halt, also beschneidet halt Nutzerinteressen. Ein anderes Ding ist halt, was halt eine Kultur-Flatrate lösen könnte. Wir haben mit Tauschbörsen und so weiter, wir haben da so einen kriminalisierten Markt, einen schwarzen Markt, den aber trotzdem alle nutzen. Also ich kenne so gut wie niemanden, der jünger ist, der keine US-Fernsehserien sich herunterlädt.
Ja,
Also
klar.
das machen alle so, weil im Fernsehen läuft ja nichts so, ne? Also das machen selbst, also ich habe da auch schon mit vielen Politikern drüber geredet, die machen das auch alle so, ne? Aber das wird immer mehr kriminalisiert und immer mehr verschärft. Und wir müssen da irgendeine Lösung finden, dass wir das wieder entkriminalisieren oder im Optimalfall legalisieren. Ich glaube, das geht halt nur über eine Kultur-Flatrate. Man könnte natürlich auch sagen, na gut, wir brauchen keine Kultur-Flatrate dafür, wir machen das einfach. Ne, aber ich glaube, das einfach machen, das ist noch unrealistischer als eine Kulturflatrate einzuführen, weil die Kulturflatrate halt auf einem bewährten Modell aufbaut, wie man halt damals so das Aufnehmen aus dem Radio legalisiert hat, oder das Verwenden von Fotokopierern. Naja, und was wir halt brauchen, meiner Meinung nach, ist ein Recht auf Remix, dass ich halt zu nicht kommerziellen Zwecken Sachen remixen darf. Das darf ich heute auch schon, weil das findet ja dann auf meinem Computer statt, das kriegt keiner mit, aber ich möchte ja meine Remixe auch wieder jemandem mitteilen. Und spätestens da gibt es halt ein Problem so, ne? Was machen wir mit den ganzen jungen Menschen, die medienkompetent an ihrem Rechner sitzen, wo ein Fernsehstudio eingebaut ist, wo ein Radiostudio eingebaut ist, einfach mal Medienkompetenz zeigen und ihre eigenen Sachen remixen, Mashups bauen und so weiter. Und sobald sie die ins Netz stellen, haben sie eine Abmahnung am Hals. Das kann es ja nicht sein. So auf der einen Seite als Politiker immer Medienkompetenz fordern und sagen, wie toll das ist. Und auf der anderen Seite zeigen Leute Medienkompetenz und dann stehen sie mit einem Bein in der Abmahnung.
Steht denn in nächster Zeit nochmal irgendwie eine politische Debatte zum Thema an oder hat sich das jetzt mit der Berliner Rede erledigt?
Nee, also die Berliner Rede war ja eigentlich auch nur der Auftakt zum dritten Korb. Der dritte Korb wird jetzt auch wieder so ein, zwei, drei Jahre andauern, so wie die letzten Körbe. Es sind jetzt für den Sommer vier verschiedene Anhörungen, nicht öffentliche Anhörungen bei der Bundesregierung geplant. Wir werden mal schauen, ob wir da zu einigen hingehen und wie beim zweiten Korb einfach einen Livestream senden. Das haben wir früher auch gemacht so. Das ist halt immer absurd. Da sind so lauter nur Lobbyisten von der Musik- und Filmindustrie. Und die stehen da teilweise auf und sprechen für verschiedene Verbände noch, die ganzen Lobbyisten. Und, also
Der
das ist
gleiche Verband.
tierisch absurd. Das braucht eigentlich immer Öffentlichkeit. Und danach geht es halt in den parlamentarischen Alltag rein. Da wird dann über Leistungsschutzrecht diskutiert und über generell über das Urheberrecht, was man da verändern möchte. Dann wird es nochmal im Parlament Anhörungen geben und so weiter. Und da, bis halt das Gesetz dann nochmal zum dritten Mal renoviert wurde, ja, können halt ein, zwei, drei Jahre vergehen.
Und wie kann man sich da als Nutzer einbringen? Gibt es da Möglichkeiten für uns als, ja, Betroffene, wir sind ja wirklich betroffen, uns einzubringen?
Ja, also es gibt immer die Möglichkeit, mit Politikern zu reden und sie auf den Irrsinn des Urheberrechts hinzuweisen und auf die alltäglichen Probleme, die man einfach als Nutzer mit dem Urheberrecht hat. Also das Bewusstsein ist immer noch nicht so groß, dass das halt ein gesellschaftliches Problem darstellt.
Interessant wäre es da bestimmt auch, die User selber ein bisschen über das Urheberrecht zu schulen. Kennst du da irgendwie eine Webseite, wo man gute Informationen bekommt?
Also die beste Webseite ist iRights.info. Und man sollte sich bei der Bundeszentrale für politische Bildung das ein oder andere Buch für 2 € bestellen. Also da gibt es einmal, ich glaube, Urheberrecht für Einsteiger oder so ähnlich heißt das. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Bücher, die halt eher so wissenschaftlich, aber auch so hineingehend, in die Tiefe gehend, sich diesem ganzen Komplex, wem gehört das Wissen, annähern. Und da hat die Bundeszentrale für politische Bildung halt sehr gute Bücher und die kosten halt nur 2 €, wenn man die da bestellt. Das ist so eine Schutzgebühr.
Das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall am Thema weiter dran. Netzpolitik.org lesen hilft bestimmt.
Ja, manchmal.
Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview bei dir. Wir werden natürlich hier alle Links dann nachher noch online stellen. Die findet ihr dann unter pentamedia.org bei den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank und auf
Ja,
Wiedersehen.
danke.
Ja,
Tschüss.
tschüss. Ja,
Nicht
das war.
weggehen, noch hier bleiben.
Genau. Ihr dürft wiederkommen. Das Interview ist jetzt vorbei. Es war ein bisschen länglich, aber noch länger geht es natürlich danach ja noch im Netz. Das volllängliche Interview, wie gesagt, stellen wir in die Shownotes mit rein.
Aber ich denke, es war schon echt interessant. Also,
Ja, also, das
ich
ist ein
fand das jetzt
interessanter
kein
Kerl.
uninteressantes Thema, sage ich mal. Es ist
Nee,
schon.
man muss sich auf jeden Fall damit beschäftigen und ich glaube,
Ja.
das größte Problem ist eigentlich, dass niemand so richtig weiß, was mit dem Begriff Urheberrecht eigentlich genau gemeint ist.
Ja,
Also
das
selbst
stimmt.
mir ist das schon noch so ein kleiner Nebel davor.
Ist nicht gerade einfach, ja.
Was umfasst das Urheberrecht genau? Also ist es wirklich jetzt nur, dass es dem Autor bestimmte Rechte, dem Urheber bestimmte Rechte einräumt, wie er die Verbreitung und so steuern darf? Ist es das, was für Rechte erhält der Urheber automatisch und so?
Naja, es ist definitiv nicht einfach zu verstehen.
Definitiv noch ein Podcast wert. Ich bleib dran am Thema. Donnerstag hier die Sendung, die wir letztes Mal vorgestellt haben, hat auch noch was zum Thema geplant. Also stay tuned, wie man so schön sagt. Ja, machen wir eigentlich mal weiter. Immer mehr Sendungen, auch im normalen Radio, wenden sich jetzt Creative Commons Musik zu. Also das ist der neue hippe Scheiß, wenn man so
Ja,
möchte.
es kommt langsam hoch. Ja.
Ja, und so hat auch Deutschlandradio Wissen eine Sendung über einen Künstler, der nennt sich State Shirt, gehabt und der macht CC-Musik
Die
und
Sendung heißt, glaube ich, Net Audio Remix. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt
genau.
einen Namen dafür gibt, aber es ist so.
Na genau, so heißt die Sendung. Und dieser Künstler stellt eben seine kompletten Tonspuren und so alles ins Netz. Also eigentlich so CC-Künstler-Vorbild, wenn man so möchte. Und die kann man sich alle runterladen, runter selber remixen. Und daraufhin hat sich die Redaktion gedacht, ach komm, was der kann, das können wir auch.
Und haben eine Sendung draus gemacht.
Genau, die haben einfach mal ein ZIP-Archiv zusammengepackt und das soll man jetzt bitte auch remixen und die Remixe kann man einsenden.
Genau.
Und die
Auch
besten.
die ganze Sendung, also ganzen Produktionsspuren und alles
Ja?
kann man, ist unter der CC-Lizenz veröffentlicht, kann man runterladen und remixen, was man will.
Genau, und das soll man da bitte einschicken und das Beste wird dann gespielt. Und wie zu gewinnen gibt es natürlich wie immer Ruhm und Ehre.
Yay.
Ja, und wie gesagt, mal und natürlich auch mal ein Auftritt in einem Deutschlandradio. Auch nicht schlecht.
Jo.
Ja, machen wir einfach weiter. Wir spielen jetzt nämlich mal einen Remix von einem Song von State Shirt und zwar heißt der Song Fell Out of the Sky und Remix hat den 700p3d.de.
Ah.
Also
Cooler Name.
die Verlinkung stellen wir dann natürlich auch nochmal ins Netz. Es ist ja auch eine Sendung, die sich viel mit dem Netz beschäftigt. Also solltet ihr auch ins Netz gehen
Jawohl.
und euch alles runterladen, was ihr könnt. Also viel
Viel
Spaß!
Spaß.
Keep coming.
Ja, das war also,
wieder.
Genau, das war Stage Shirt Fell Out of the Sky im 700p3D Remix.
Genau, und jetzt geht's weiter mit unserer Newsliste.
Genau, und zwar steht in diesem Monat noch ein bisschen was an. Wir fangen erstmal mit dem 26.06. an, und zwar sind da in, oder ist in Wiesbaden die Creative Chaos. Der Chaos Computer Club Mainz, der lädt in die Kreativfabrik ein und unter dem Motto, ja, Creative Chaos, und veranstaltet einfach mal eine Nacht voller freien Sachen. Also freie Visuals, Sache. Freie Musik, freier Eintritt. Ja, und das Ziel ist es natürlich einfach mal, den Bekanntheitsgrad und auch die Verbreitung dieser freien Werke dann zu fördern.
Hört sich gut an. Ähnlich wie wir, oder? Wir wollen doch auch das CC weiterverbreiten.
Ja, genau. Und das war früher auf jeden Fall mal eine regelmäßige Veranstaltung, alle zwei Monate. Jetzt ist es das nicht mehr so. Für Infos aber einfach mal dann am besten auf der Seite vom Chaos Computer Club Mainz vorbeischauen. Und wie könnte es anders sein? Ein Chaos Computer Club nennt sich natürlich in Abkürzungen cccmz.de. Das steht für Chaos Computer Club Mainz.
Genau. Ja. Und dann läuft Ende diesen Monats noch das sogenannte, also Creative Commons Catalyst Grants ab. Das ist folgendes, das sammelt die CC-Organisation Geld. Sie haben ein Ziel gesetzt, $100,000. Zurzeit stehen sie bei 26.000. Ich weiß nicht, ob sie das ganz erreichen. Aber das Ziel damit ist, später, wenn die Deadline vorbei ist, das Geld kleinen Gruppen oder Projekten zu geben, die sich für freie Kultur, Open Access oder Zugang zu Wissen und offenen Systemen einsetzt, was an sich eigentlich eine relativ gute Sache ist. Man kann, wie gesagt, auf der Seite, die werden wir in die Links reinstellen, noch Geld spenden. Man kann sich aber auch noch, wenn man ein engagierter CC-Artist ist, je nachdem, ob Musik, Video oder sonst was, auch noch bewerben bis Ende Juni und dann mal sehen, ja, was rauskommt.
Genau, hoffen wir einfach, dass man viel Geld zusammenbekommt. Ich meine, zur Not gibt ihr einfach mal uns hier vom Pentamedia an, wenn ihr irgendwie ein CC-Projekt fördern wollt. Genau, das kann man eigentlich den Künstlern nur wünschen. CC-Musik ist auch so, dass die Künstler von der Musik leben wollen. Und das ist eben oft ein Problem, dass, was zum Beispiel auch der Konrad sagte, den wir hier schon ein paar Mal in der Sendung hatten, wenn man als CC-Künstler auftritt, dann erwarten immer die Leute, dass man kein Geld nimmt, sagt er.
Genau.
Und so, ja, wie CC und Bezahlung. Also wie gesagt, auch Open Source ist genau das gleiche Problem. Die Leute müssen von irgendwas leben, damit sie gute Werke vollbringen. Open Software, Hardware, Musik, sonst irgendwas.
Deswegen finde ich das eigentlich eine gute Sache, weil eine große Organisation, die relativ bekannt ist, sammelt halt Geld und verteilt es dann an kleinere Gruppen, die halt nicht die Möglichkeit haben, irgendwie halt Spenden großartig zu sammeln oder so.
Genau.
Das hat halt mehr Ansprechpartner, denke ich.
Ja, ich meine, man könnte jetzt natürlich ganz kritisch hinterfragen, wer bestimmt dann, wie das Geld auf die Projekte verteilt wird.
Da habe ich jetzt keinen genauen Einblick, wie das zusammenhängt. Ob das ausgelost wird oder keine Ahnung.
Ja, man könnte es ja wünschen, dass es ausgelost wird. Ansonsten, ja, mein Gott, auch große Firmen und so würden das auch nur alles steuern. Von daher steuert es lieber selbst, indem ihr Geld beigebt. Oder schreibt euch einfach einen Zettel und überweist mal an euer Lieblings-Open-Source-Creative-Commons-Projekt einfach mal ein bisschen Knete.
Genau.
Machen wir ja heute auch noch.
Dazu später mehr.
Na genau. Ja, letzter Teil aus dem Newsblock. Dann sind wir aber auch schon lange durch, hoffentlich. Ist ja auch schon spät geworden jetzt. Und zwar einen herzlichen Glückwunsch geht an die Musikpiraten.
Die feiern Einjähriges.
Genau, am 20.06. haben sie in ihrem Blog geschrieben, hey, wir haben heute Einjähriges. Vor einem Jahr haben die sich gegründet, und damit sie ihre Gründung auch gebührend feiern, haben sie sich nämlich was ausgedacht.
Coole Sache.
Genau, und zwar könnt ihr Creative Commons Artists vorschlagen, irgendwelche Bands, eine Gruppe, irgendwie eine einzelne Musiker.
Genau,
ihr könnt euch auch selbst vorschlagen.
Und ja, der Gewinner, der dann dort ausgelost wird, glaube ich, kriegt dann 150 Euro. Als Unterstützung.
Genau. guter Schritt?
Ja, denke ich schon. Für auf solche Artisten, die halt ansonsten nichts verdienen, ist das, denke ich, ein guter Verdienst.
Genau. Und ebenfalls auf dem, also Musikpiraten habe ich immer auch angefragt, vielleicht können wir sie in einer unserer nächsten Sendungen auch mal begrüßen, dass sie mehr über das Projekt erzählen, weil das ist ein eingetragener Verein. Und wie der sich gegründet hat und so weiter, das wäre ja schon mal auf jeden Fall ein kleines Gespräch wert.
Jo.
Genau. Und von dieser Seite habe ich dann nämlich, also ich sage einfach mal die URL an, das ist musik.klarmachen-zum-ändern.de und ändern mit AE. Wir sind hier im Internet, da gibt es keine Umlaute. Und naja, gibt es ja schon, aber nun will man nicht benutzen vielleicht.
Genau.
Aus Sicherheitsgründen. Aber nun, ja, da gab es nämlich, wurde noch ein Song verlinkt, und zwar ein WM-Song.
Ah, stimmt, genau.
Ja, aber...
Aber...
ja.
Ein WMCC-Song, muss man dazu sagen.
Genau, das ist das Besondere. Also neben diesem ganzen Scheiß, der gerade im Radio läuft, ein CC-Song. Aber keine Angst, ich enthalte ihn euch vor, ich schone eure Ohren.
Wir wollten diese 8 Hörer nicht verkraulen.
Genau, wir haben nämlich momentan 8 Hörer. Also dafür, dass wir das irgendwie eine halbe Stunde vor Sendungsbeginn hier angekündigt haben mit dem Livestream, beziehungsweise dort erst wussten, dass es überhaupt so hundertprozentig klappt und so. Ich würde sagen, das ist eine gute Anzahl.
Denke ich auch.
Na, und wir werden uns jetzt jeden Monat, ja, alle 2 Wochen kontinuierlich steigern.
Genau.
Genau.
Ab und zu mal live, ab und zu mal nicht.
Naja, das können wir am Ende der Sendung nochmal genau announcen, wie da unser Rhythmus ist. Und ja, wie gesagt, anstatt ein WM-Song spiele ich jetzt mal von Core Wizard and Dark Master. Das Stück heißt dann 10 Print Hello World und ist vom Album Basic. Ja, das war Core Wizard and Dark Master, das Stück 10, Print Hello World und vom Album Basic. Das nächste Stück auf dem Album Basic, das hat nämlich genau 2 Stücke, das heißt 20 Go to 10.
Nicht schlecht.
Ja, einfach mal bei Jamendo reingucken und dort suchen. Ja, machen wir weiter mit unserer nächsten Kategorie.
Die da wäre?
Film des Monats.
Oh.
Und auf diesen Film des Monats sind wir dieses Mal gestoßen, beziehungsweise ist der Markus gestoßen, als er die Plattform voodoo.net entdeckt hat.
Dazu möchte ich ganz kurz Dodo danken, der mir den Link geschickt hat.
Ja, und ja, erzählen wir doch einfach mal, was ist denn voodoo.net?
Naja, es ist eine Plattform, wo, sag ich mal, CC-Filme, Musik und Bücher verteilt werden. Aber das Spezielle an der Plattform ist halt, dass das über die Peer-to-Peer-Netzwerke verteilt wird. Sozusagen die Regisseure, die ihre Filme oder die Artisten ihre Musik öffentlich stellen, können dort halt mitmachen. Und Voodoo wird dann halt ihre Sachen über die Peer-to-Peer verteilen. Es sind mehrere Peer-to-Peer-Netzwerke mit dabei, zum Beispiel Pirate Bay, Mininova, LimeWire, Isohunt. Das sind die sogenannten Discos, die Distribution Coalition, worüber die ganzen Torrent-Files von den Filmen und so verteilt werden.
Also haben sie sich quasi zusammengetan, um da irgendwie standardmäßig was hinzukriegen. Also
genau, genau.
Irgendwas mit deinem Kopf aber nicht kaputt? Ich
höre nichts mehr.
Du hörst nichts mehr? Warum hörst du nichts mehr? Ich kann ein bisschen lauter machen. Du musst dich noch hören. Egal, red einfach weiter.
Ja, ich fand das an sich eine gute Sache, als ich das entdeckt habe. Und ich muss sagen, die Filme, die dort zu finden sind, sind auch mit recht guter Qualität.
Ja, und so sind wir dann auch zum Film des Monats gestoßen.
Genau. Eigentlich mehr Serie des Monats.
Genau, und zwar die heißt Pioneer One.
Ist jetzt neu, ganz neu, wirklich neu. Ist das aktuellste Projekt von, weiß nicht, wem es was sagt, Josh Bernard und Bracey Smith. Die haben schon einen Film vorher gemacht und das war Lion Share. Das war der bisher größte Erfolg von der Plattform voodoo.net. Und ist halt durch Unterstützung vieler Partner, ist das die erste Folge, quasi der Pilot, der gefilmt wurde.
Genau.
$6,000 hat es nur gekostet.
Ja, das ganze Geld wurde über kickstarter.net oder org oder com.
Ich weiß nicht genau jetzt.
Ja, also über die Plattform Kickstarter. Die Suchmaschine deiner Wahl ist auch dann euer Freund. wurde das denn finanziert?
Genau, die Leute, die Schauspieler haben alle for free gearbeitet sozusagen.
Also 6.000 Euro und das...
Dollar,
sorry. Also irgendwie
ist noch
10
weniger,
Euro.
Ja.
Ja, ich habe ja auch mal bei einer Filmproduktion mitgearbeitet und das ist Wahnsinn, echt? Was da für Kosten anfallen. Ich meine, das war auch alles so, kein Schauspieler, nix hat da irgendwie Geld genommen und so. Aha. Wir haben uns eben nur ein bisschen Equipment ausgeliehen und so, aber das war mal eben so.
Was habt ihr da gedreht?
Der Film nennt sich Rubicon.
Aha.
Ja, gedacht. Also ich habe nicht mitgeschauspielert, ich war dann eher so Fahrer.
Okay.
Das war sehr lustig, dann immer so nachts nach den Drehs nach Hause zu fahren, dann irgendwie um 6 Uhr morgens oder so.
Findet man den irgendwo im Netz?
Ich weiß nicht, ob man den im Netz findet, aber den findet man bei mir im Regal.
Ah.
Na, leih ich den mal aus, vielleicht
okay,
stelle ich da auch mal eine Sicherheitskopie von irgendwie woanders hin. Muss ich mal gucken.
Genau.
Ja, es ist ein 60-Minuten-Spielfilm. Ja, aber deshalb habe ich da auch echt Respekt davor, was die da auf die Beine gestellt
Kann
haben.
Kann ich mir vorstellen. Und wie gesagt, die Serie, also ich habe sie mir angeguckt. Also für das Budget, was sie hatten, fand ich schon echt gut gedreht. Also,
worum geht's denn?
Also es ist eine Science-Fiction-Serie und es geht im Groben und Ganzen, dass halt es landet sozusagen etwas auf der Erde, ein quasi unidentifizierbares Objekt und das gilt es zu identifizieren.
Ja, irgendwie was so rausgekommen ist so nach dem Piloten, ich meine... Wir spoilern jetzt einfach mal ein bisschen.
Okay.
Ja, wir müssen uns ja über irgendwas unterhalten können. Es ist ein Pilot, also ist es
ein
genau.
Ein Marsmenschen.
Es fängt ja alles eigentlich damit an, dass Radioaktivität über irgendwie einem großen Landstrich verteilt wird. So.
Ja, genau. Also die Rakete, wo dieser Pilot drin sitzt, die kommt halt auf die Erde und verstreut halt ein bisschen Radioaktivität.
Genau, genau. Und deshalb wird dann irgendwie von der Homeland Security in den USA gesagt, hey, das ist bestimmt irgendwie ein terroristischer Anschlag.
Vor allem, weil irgendwie einer die Sprache verstanden hat und es angeblich russisch war.
Genau, das sind die Russen, das sind die bösen Russen, wir müssen zurückschlagen. Und jetzt ist eben dann so der nette Officer, der nette Guy.
Der halt alles rausfinden will.
Genau, und der findet dann eben auch den Zettel, dass irgendwie dieser Kerl dort auf dem Mars geboren ist oder
genau,
so.
Genau, also angeblich, ja.
Ja, also es ist eigentlich ziemlich spannend. Genau, es ist ziemlich spannend. Nur wo ich ein bisschen enttäuscht war, war vom Cliffhanger.
Ja, okay.
Also der Cliffhanger ist ja immer so zwischen zwei Episoden.
Hm.
Dann irgendwie so, wie geht es weiter? Und da wurde ich so ein bisschen nicht genug so angefüttert.
Ja, okay. Also Ich fand, ich habe zwischendurch auch so zwei, dreimal gelacht. So. Sie haben echt versucht, ein bisschen spannend und witzig die Sache anzugehen. Also ich fand es echt gut gemacht. Es ist jetzt nicht perfekt, okay, aber...
Da sind so ein paar hintergründige Scherze schon dabei. Das ist ganz witzig.
Also ich fand es für das, was sie hatten, echt gut gemacht.
Ja, aber um nochmal aus Meckern zurückzukommen, der Cliffhanger. Also das ist wirklich... So, irgendwie so Zwischenfilm habe ich mir so gedacht, ey, wenn ihr jetzt aufhören würdet, ja, ich werde auf jeden Fall die nächste Folge gucken wollen.
Echt? So ging es mir aber auch danach, also.
Ja, aber so ist irgendwie so, weiß ich nicht, das endet irgendwie so, man sieht so russische Facility mit so ein paar Koordinaten und es ist irgendwie so nicht so wirklich Spannendes. Da hätte irgendwie wenigstens so irgendwie der rote Button aufklappen müssen oder sowas.
Ja, aber es ist in dem Sinn schon ein bisschen interessant, die nächste Folge, weil... Was ist jetzt nun mit dem Mensch? Kommt er wirklich vom Mars? Was ist los? Ich meine, sie haben ja den Spezialist geholt, der sich damit auskennt.
Ja, klar. Also, wie gesagt, es bleibt spannend. Der Spezialist ist jemand, der über... Also, mich hat es auch... Der schreibt über so Mars-Bücher und so.
Genau,
also, der Sci-Fi-Autor ist er.
Space-Wissenschaftler, irgendwie genau. Ziemlich viele Sachen gemacht.
Es hat mich ja so ein bisschen an Akte X erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise. Ja, irgendwie so.
So viel gesehen.
Naja, sah so ein bisschen aus wie Dana Scully. Also nicht die Frau sieht nie aus wie Dana Scully und Fox Mulder, aber so diese Konstellation, so die beiden. Und
ja, okay, das stimmt.
Naja, gut.
Aber wie gesagt, man kann dafür auch spenden.
Genau, weil sonst kommt nämlich die zweite Episode
nicht.
Genau,
wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Auch wenn Kurt jetzt nicht wissen will, vielleicht, wie es weitergeht.
Doch, ich will schon wissen, wie es weitergeht. Also ich werde mir den nächsten Teil auf jeden Fall angucken.
Ich bin auch gespannt.
$20.000 wollen sie diesmal haben, meine ich gelesen zu haben. Sie haben jetzt momentan irgendwie 5.000. Aber dafür wollen sie irgendwie dann, glaube ich, die komplette Season abdrehen.
Genau, irgendwie sind jetzt sieben Serien geplant.
Na, Serien oder Episoden? Also da
Serien,
ist ja immer,
dachte ich, also habe ich, also meinte Seasons. Ich, gelesen zu haben.
Okay, ja, gut. Nee, also auf jeden Fall einfach mal Pioneer1.tv ist das, ist die Webseite zum Film. Und einfach dort mal hingucken, stay tuned sozusagen.
Und anschauen, genau.
Genau, runterladen, anschauen. Wenn ich nachher auch wieder irgendwie Netz habe, werde ich den Film natürlich auch ein bisschen... Stream.
Und wer noch mehr Lust auf solche Filme hat, gibt, wie gesagt, auch Vodo, also vodo.net. Da gibt es noch mehr Filme, die alle frei sind und ich finde auch gut sind. Ich habe jetzt noch nicht alle gesehen, aber ist zu empfehlen.
Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, wir machen hier einfach mal ein bisschen weiter. Und zwar machen wir weiter mit The Black Atlantic. Und das Stück heißt Heirloom und ist auf dem Album Reference for Fallen Trees. Trees, also
Bäume.
Genau.
Viel Spaß. Viel Spaß.
You
So, das langweilige Lied ist jetzt vorbei. Kommen wir wieder zu spannenderen Themen. Kommen wir wieder zu unseren vielbeschworenen Kategorien, zu unserer Struktur, zu unserer Ordnung, um uns abzuwenden vom Chaos, um das Chaos zu durchbrechen, um erst recht Chaos zu machen. Und zwar unsere nächste Kategorie ist 8-Bit-Musik. Und da hast du, oder der 8-Bit-Song. Und da hast du heute eine Perle rausgesucht.
Das ist schon etwas älter. Ich glaube auch bisschen bekannter, aber es ist ein schönes Lied von Pornophobic, Sad Robot. Und ich würde jetzt gerne eine Beschreibung vorlesen, die auf ihrer Homepage und auch auf Jamendo steht, die ich ganz lustig fand. Die lautet wie folgt: Eine Gitarre, ein Gameboy, ein C64, zwei Typen, Space Invaders Samples, Lagerfeuergeschrabbel, Gameboy-Gedudel, auch Gesang mit dabei, Low-Tech, Lo-Fi, Micro, Porn.
You're a sad, sad robot. You're so alone.
Geht so weiter.
Genau, geht es weiter.
Mit unserem 5-Euro-Künstler, yay.
Genau, wir haben ja letzte Woche schon...
Letzte Woche ist ein bisschen...
Ja, also, ja genau, letzte Sendung schon angetrotet, dass wir immer 5 Euro spenden wollen, jede Sendung an einen Künstler eurer Wahl. Aber ihr Schlafmützen habt natürlich...
Nicht geschrieben.
Genau.
Und was deshalb, ist los?
Und deshalb haben wir uns mal selbst jemanden rausgesucht. Und zwar die Gruppe, auf die ich gestoßen bin, die heißt Elephant. Also wenn man das Ganze dann Englisch ausspricht, ist das dann Elephant.
Genau.
Die Webseite ist dann auch elephant.com, also L wie sie auf Französisch, Elle und dann Lefant, genau. Das Kind oder der Kind. Und das ist ein ziemlich cooles Duo aus den USA. Es ist Nyai, es ist ein schwarzer Name, also ein schwarzer Name, aber eine schwarze Künstlerin und daher bestimmt auch dieser für mich unaussprechliche Name, Nyai. Und die ist, die macht die ganzen Lyrics und die singt. Und dann gibt es da noch den Max, das kann man schon viel besser aussprechen. Der macht, ist der Produzent und macht eben die ganzen Keyboard und alle möglichen Sounds. Genau, und als ich die Musik so das erste Mal gehört habe, das war so voll, ich fand es erfrischend.
Ja, und du hast mir sofort geschickt und ich war echt, du hast mich angesteckt damit.
Ja, ich habe so gesagt, die müssen wir spielen.
Ja, und ich habe sofort mich auch drin verliebt, also wirklich.
Genau. Finden tut man die beiden auf Yamendo mit ihrem Album. Das ist ein 5, oder beziehungsweise eher gesagt eine EP, die heißt Puls, sind 5 Lieder drauf. Auf Yamendo sind 4 Lieder. Auf Bandcamp findet man das 5. Lied, da kann man die Musik dann auch kaufen. Legen wir euch natürlich auch ins Herz. Also wie gesagt, das sind unsere 5-Euro-Künstler diese Woche. Und maybe I'm scared of being alone. Ja, Elephant.
Echt geil, die Musik.
Ja, also ihr müsst jetzt leider aus dem Swing und Grooven und so weiter wieder ein bisschen rauskommen.
Ja.
Richtig cool ist auch der Song Call Me.
Genau.
Der ist
aber nur auf ihrer Seite zu finden.
Na, der ist bei Bandcamp denn online. Genau. Wir haben denen schon eine E-Mail geschrieben und eigentlich hatte ich irgendwie ein bisschen die Hoffnung, dass sie
heute anrufen oder so.
Genau,
oder?
Dass wir sie mal im Skype erwischen, aber sie haben sich nicht gemeldet.
Vielleicht
keine
das
Ahnung,
nächste Mal.
Wie aktuell die auch noch sind. Ja, auf jeden Fall tolle Musik.
Ja.
Immer wieder schön, solche Perlen auszugraben.
Definitiv.
Haben auch noch kein Label, also wenn jetzt irgendwelche Netlabel-Besitzer gerade hören und denken, hey, die sind so cool, die wollen wir unter Vertrag nehmen, schreibt sie an, probiert was und sagt einfach, dass das durch eine coole Sendung aus Deutschland gekommen ist, aus Germany.
Und zwar Penta Music Radio Show.
Genau, vom Pentamedia, vom Chaos Computer Club in Dresden. So, Schleichwerbung genug gemacht. Bleiben uns noch so circa 20 Minuten. Die Sendung geht ja schon länger als unsere Live-Show sonst.
Wow.
Ja, also.
Allerhand.
Genau, aber wir haben ja hier auch ein paar Systemabstürze.
Ja, damit konnten wir nicht rechnen.
Genau. Ja, machen wir einfach noch ein bisschen weiter mit Musik und dann lassen wir das Ganze einfach ein bisschen ausklingen.
Jo.
Danach.
Hört sich gut an, jo.
Genau, erstmal hast du noch Musik von der komischen Null.
Genau, von der Strange Zero und zwar das Lied Ikebana vom Album Newborn Butterflies. Die habe ich entdeckt, weil Jamendo die interviewt hat auf ihrem Blog. Ist ein griechisches Elektroduo. Die haben schon recht zeitig mit Musik angefangen, unter anderem auch mit einem Amiga. Und auch schon 5 Alben veröffentlicht, die findet man alle auf Jamendo. Und ja, sie meinen, dass sie alle ihre Worte durch Sound ausdrücken. Und die Inspiration ist der Klang selbst, der das Kernelement der Musik ist, behaupten sie in dem Interview. Kann man auch nachlesen, werden wir verlinken. Und ja, hört es euch an.
Ja, genau. Hört es euch einfach an, ob das wirklich stimmt, was sie da von sich geben.
Genau.
Was wir natürlich von uns geben, ist immer wahr.
Viel Spaß.
Also, viel Spaß mit den komischen Nullen.
Thank you.
Ja, wir nähern uns jetzt hier katastrophal schnell schon dem Ende. Haben jetzt hier schon fast 2 Stunden gesendet.
Ja.
Unsere Stimmbänder wären schwächer.
Naja.
Naja.
Wir haben jetzt typisch gesungen.
Genau, und die Mate wird alle.
Oh ja.
Ja, und da wir keine CC-Cola haben.
Oh, stimmt.
Ja, nun.
Schlecht vorbereitet.
Ja, nähern wir uns dem Ende. Das Ende ist dann immer vorbehalten für die ganzen Ansagen zum Feedback und zum Kontaktmöglichkeiten und zum Download der Sendung.
Genau, und zum nächsten Mal.
Genau, und zwar das nächste Mal könnt ihr uns hören am zweiten, also live hören am zweiten Dienstag im Monat. Das ist, da haben wir jetzt hier einen Slot auf Coloradio bekommen. Ganz herzlichen Dank an die Kunst- und Kulturredaktion, dass dieser Slot so kurzfristig frei geworden ist.
Ja.
So wie letzte Woche, und zwar ist es dienstags um 21.30 Uhr bis 23 Uhr.
13. Juli ist das?
Genau, am 13. Juli sind wir das nächste Mal online, das ist dann der zweite Dienstag immer im Monat.
Genau.
Und dann unser Sendeschema wird dann so sein, dass wir dann probieren, 2 Wochen später am Montag oder Dienstag auch wieder so einen Internetstream zu machen.
Beziehungsweise Podcast dann halt später.
Genau, also ungefähr, wir wollen jetzt probieren, einen 2-Wochen-Rhythmus beizubehalten, und schon zum nächsten Mal klappt es nicht, weil da sind 3 Wochen dazwischen, weil dieser verfickte Juni, Entschuldigung, not safe for work now.
Yay! wir haben es geschafft.
Ja, wir haben jetzt nämlich immer so 5 Wochen, 5 Dienstage hier im Juni, und deshalb passt das leider nicht ganz.
Naja.
Ja, nächsten Dienstag ist nämlich auch noch ein Dienstag, also nächste Woche ist noch ein Dienstag, und das ist dann der 5. Dienstag im Monat.
Ach, ich glaube, wir werden es überleben, oder?
Genau. Genau. Werden wir es überleben? Genau. ja, ansonsten, wenn ihr es überlebt habt, dann freuen wir uns immer über Feedback.
Genau.
Letztes Mal noch mit einer ewig langen URL. Diesmal haben wir uns eine, können wir mit einer kurzen URL punkten. pentamedia.org/pentamusic. Music mit C am Ende, wie die Musik auf Englisch.
Oder einfach pentamedia.org und dann sieht man das schon, denke ich.
Genau, da findet ihr uns schon. Da findet ihr dann immer die aktuellen Sendungen aus dem ganzen Repertoire vom Chaos Computer Club Dresden, Pentacast, ja. Pentamusic, Pentaradio. Morgen ist auch eine Pentaradio-Sendung zum Thema Screwed Socket Layer, SSL. Und ja, über Feedback freuen wir uns per Twitter oder Identica an @pentaradio und über per E-Mail an pentamusic@c3d2.de.
Genau, schreibt uns einfach, wie ihr es gefunden habt.
Genau, und schickt uns Songvorschläge für den 5-Euro-Song.
Genau, das fehlt. Das hat uns diesmal gefehlt. Genau.
Ja, und schreibt ganz viele Kommentare zur Sendung. Wir freuen uns wirklich, euch da weiterhelfen zu können. Teilt einfach ein bisschen mit uns die Hörfreuden, die ihr vielleicht hattet, was euch gefehlt hat, was euch gestört hat, was ihr euch nächstes Mal wünscht, was wir gut gemacht haben.
Jawohl.
Genau, und dann verabschieden wir uns mit den Worten.
Stay free.
Be creative. Bis zur nächsten Sendung.
Genau.
Also in 3 Wochen bis zum 13. Juli.
Genau.
Tschüss.
Bis dahin. Ciao.